Marke meets Marge. Reichweite meets Rentabilität. User Experience meets Umsatz. Willkommen zu Verkaufsgespräche. Der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Mit Christian Putzig und Christoph Kubot.
Und damit mal wieder herzlich willkommen zurück zu Verkaufsgespräche. Der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Ich, der Marketing-Star unter uns, der beste Marketing-Mensch hier in diesem Podcast, Christian Putzig, freut sich auf den... Naja, eine Top-2-Verkäufer in diesem Podcast, Christoph Kubot. Hallo, Christoph.
Hi, na? Alles paletti?
Alles wunderbar. Wie geht's sehr bei schön. Dir denn so?
Gut geht's mir.
Gut geht's.
Sehr, sehr gut.
Ja, sieht gar nicht so aus.
Kann nicht besser klar. Das hat andere Gründe. Genau. Nein, alles paletti. Ich kann mich und möchte mich nicht beschweren. Ich hoffe, bei dir ist er genauso gut.
Bei mir geht's wie immer blendend.
Träumchen.
Fantastisch, Träumchen. Fantastisch. Ja, hatten im Vorgespräch. So. Christoph hatte gestern Fußball geguckt mit einer Weißweinschorle. für euch Hörer. Genau.
Ja, und heute ist wieder so ein Tag, wo ich mich sehr freue, dass das ein Audio-Podcast
ja,
ist.
Ja, sie. Cool. Ja, Audio-Podcast, genau. Wir sprechen, wie immer, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, über Themen, die Marketing und Vertrieb bewegen, weil wir glauben, beide gehört zusammen. Und wollen auch diese Woche wieder uns einem Thema widmen, das wir im Vorgespräch identifiziert haben, und zwar das große Thema Customer Journey, also die Reise des Kundens. Was das ist und was das für Marketing und Vertrieb bedeutet, was es damit auf sich hat, das wollen wir in den nächsten 30 Minuten oder so klären. Christoph, bevor du mir die Frage stellst, ja, was ist eine Customer Journey? Ja? Was ist denn eine Customer Journey aus Vertriebssicht?
Aus Vertriebssicht? Ja gut, der ganze Weg, den der Kunde mit einem Unternehmen mit einem Unternehmen zurücklegt. Ne, vom Erstkontakt bis zum Abschluss, wie auch immer, oder darüber hinaus
genau,
sogar noch.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ohne Spickzettel.
Ohne Spickzettel, auch das noch. Und nach der Weißweinschorle. Genau. Natürlich möchte ich dem trotzdem noch was hinzufügen, warum wir auch über dieses Thema sprechen möchten, weil nicht nur ich glaube, sondern generell einige Zahlen, Daten, Fakten halt darauf hinweisen, dass sich gar nicht nur Zahlen und Daten, Fakten, sondern dass jeder an sich selbst oder an seinem Geschäft überprüfen kann, dass sich die Customer Journey in den letzten Jahren massiv nochmal verändert hat. Und zwar hin ins Digitale. Ja, da gibt's unterschiedlichste, also was bedeutet das eben, ne? Wie bekomme ich denn die Reise des Kunden halt hin? Die Hauptthese dahinter ist ja, dass in der klassischen Welt, also, wo wir mal herkommen, der Vertriebler, der Christoph, spricht mit seinem Kunden, nutzt vielleicht Marketingmaterial dazu oder Unternehmen halt Werbung geschaltet und deswegen ist die Marke bekannt, aber vieles läuft eben dann über den Vertriebler, der stiehlt es dann ein und Marketing hat am Ende Geld gekostet. So mal schwarz und weiß, wie wir das hier in diesem Podcast häufig machen, aber Christoph nickt, genauso ist es ja.
Ja.
Was soll sich da geändert haben?
Ist komplett an mir vorbeigegangen, falls sich was geändert hat.
Richtig. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Deswegen machen wir ja diese Folge, auch für dich.
Ja, danke.
Weil danke. Dieses gibt es ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Also, dass du als Kunde zumindest dich immer besser halt informierst. Warum? Naja, weil du deutlich mehr Kanäle hast, als das noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist. Und da meine ich nicht nur Google, sondern auch Social Media. Ich meine dazu Podcasts wie diesen, YouTube, alles, was es da eben gibt, LinkedIn, PR natürlich, nach wie vor Medien. Also als Kunde informierst du dich primär digital erstmal über ein Produkt. Und erst wenn du mit dem Vertriebler ins Gespräch kommst, dann bist du halt als Kunde oder als Interessent meistens sehr, sehr, sehr gut informiert über dein Produkt oder über das, was das Produkt hat, oder dich als Anbieter sogar, um dass du überhaupt ins Gespräch kommst. Da gibt's, wie gesagt, interessante Zahlen eben zu, dass da noch ein sehr, sehr hoher Anteil auch ist, der gerne mit einem Vertriebler sprechen möchte auch noch, also den Abschluss über einen Vertrieb machen möchte, aber erst, wenn er in seiner Customer Journey halt soweit ist, also eben sich da schon Anbieter rausgewählt hat, sich über Produkte informiert hat und dann am Ende noch Preise oder in den Vergleich halt geht, was Leistungen angeht, Thema Vertrauen aufbauen. So, und das ist etwas, gerade wo an dem man meines Erachtens halt sehr, sehr schön feststellen kann, anhand dieser Customer Journey, dass Marketing und Vertrieb deutlich eher zusammengerückt sind und höchstwahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch aus diesen Gründen weiter zusammenwachsen werden.
Das stimmt. Aber das Phänomen, was du gerade beschrieben hast, das hast du ja im privaten Umfeld genauso, ne?
Ja, natürlich, genau.
Dass du dich erstmal schlau machst, digital, so eine Vorauswahl treffen. Ja, und dann sagst du, okay, die Top-2-Produkte, die fahre ich mir jetzt mal angucken im Autohaus oder wo auch immer, gucke ich mir dann doch nochmal an. Aber das betrifft ja alles und jeden.
Also Autohaus ist oder Auto ist für mich ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil das ist ja immer noch, ich kann es halt nicht online kaufen, aber ich kann es mir konfigurieren und eigentlich kann ich nur noch auf Bestellen klicken. Und ich ist aber immer ja noch, aus Gründen noch immer, ist halt noch immer ein stationärer Handel halt dort zwischengeschalten. Und ich muss, wenn ich einen Neuwagen möchte oder auch einen Gebrauchtwagen, dass ich das halt online kaufen. Nicht online, sondern eben dann über einen Händler finanzieren, kaufen lassen können. Aber als Kunde weiß ich ja in der Regel, welches Auto ich haben möchte. Ich kenne die Features des Autos. Ich war schon durch Content, Video, Fotos, was auch immer, Konfiguratoren, weiß, wie das Interior aussieht, weiß, was es kann, habe mich über Erfahrungsberichte, habe Testberichte gelesen im Fachmagazin. Also daran kann man ja schön am Autokauf diese Customer Journey nachvollziehen, habe mich informiert, in welcher Preisklasse liegt das Ganze denn und brauche dann am Ende nur ein oder zwei oder drei Angebote von meinem Händler in der Nähe, wo ich weiß, ja, der hat das Auto auch oder der kann mir das halt besorgen. In diese Richtung geht's, genau. Deswegen ist das schön, das Auto ist für mich so ein super Beispiel, wo ich ja theoretisch gar nicht mehr einen Händler benötigen würde, sondern ich eben einfach kaufen kann, klicken kann auf in den Warenkorb und dann finanziere ich das ganze Ding.
Da kann ich dir auch noch ein Anekdötchen zu erzählen. Als wir vor 4, 5 Jahren unseren Wohnwagen gekauft haben, ne? Haben wir uns damit beschäftigt, nimmst einen Gebrauchten, hab dann relativ schnell gesehen, dass die Gebrauchten kaum an Wert verlieren und da immer viel Zubehör verbaut ist, weil ich halt überhaupt nicht nutzen würde, was du aber dann mitzahlst. Dann habe ich gesagt, da lohnt sich für uns nicht, da können wir das auch neu machen. Dann habe ich mir natürlich im Vorfeld online sämtliche Wohnwagen angeguckt, meine Wunschkonfiguration und habe die dann an so einen Wohnwagenhändler geschickt, hier in der Nähe. Ich sage, hier, ich brauche mal für diese Konfiguration ein Angebot. Ein paar Tage später kam dann ein Angebot. Dann habe ich gesagt, alles klar, holst du nochmal ein Benchmark-Angebot ein zu einem etwas weiteren Lieferanten bzw. Händler. Meister, bitte in der Konfiguration ein Angebot. Halbe Stunde später ruft er mich an, sagt, pass auf, mache ich dir gerne, aber das, was du da zusammen konfiguriert hast, ist der totale Quatsch. Da sind Dinge drin, die wirst du im Leben nicht brauchen und gleichzeitig sind da ein paar Dinge, die wirst du...
Den 18. Becherhalter, ne?
Der kennt dich nicht. Nee, und dann sagt er aber auch so, pass auf, dafür würde ich das und das mit reinnehmen, wo ich gesagt habe, ich brauche es nicht. Und sagt er, vertrau mir, ich verkaufe die Dinger seit 20 Jahren. Das passt schon so. Mhm. So unterm Strich hat sich dadurch die Kaufsumme nochmal reduziert. Der hat also weniger Kohle gemacht, hat mir aber geholfen. Und nach 2 Jahren habe ich, oder 2 Jahren des Campings, habe ich dann mit meiner Frau drüber gesprochen. Ne? Und ich sage, der Verkäufer damals, der hatte recht. Ich sage, und eigentlich müssten wir den jetzt mal anrufen und sagen, Meister, mit allem, was du gesagt hast, hast du recht. Jedes Szenario, was du uns beschrieben hast mit dieser geänderten Konfiguration, ist eingetroffen. Vielen Dank nochmal. Hat meine Frau dann auch gemacht.
Ja.
Mhm. Ja, aber auch da, ne? Online kannst du dich bilden und dann hast du die Interaktion mit dem Verkäufer, der in meinen Augen durch seine Ehrlichkeit mir extrem den Hintern gerettet hat und dann gesagt hat, pass auf, ich kann dir das so machen, aber das ist Schwachsinn hoch 10.
Ja, also das ist auch ein schönes Beispiel eben hier für Vertrauen aufbauen, was du gesagt hast, denn wahrscheinlich wirst du bei dem nochmal anfragen oder ihn auch weiterempfehlen.
Immer.
Und der zweite Punkt auch hier eben Vertriebler gar nicht mehr dann so im Verkauf, der Kollege, mit dem du gesprochen hast, sondern eben dann ja nochmal in der finalen Beratung, weil du ja ganz woanders einsteigst, nämlich eine konkrete Vorstellung hast über dein Produkt und das Ganze halt, wie gesagt, am Auto ist es sehr, sehr, sehr griffig, weil eben auch da hochpreisig, da recherchierst du schneller als, keine Ahnung, einen Kugelschreiber, den du mal eben brauchst. Ja. Und einfach über das Produkt suchst, sondern ja, genau, dass du in deiner Customer Journey mit dabei, dabei bist. Und diese Touchpoints, von denen ich ja immer, die sind halt primär digital und auch hier wieder Studien. Also, ne, du hast zwischen 8 bis 20 Touchpoints, die du eben als Kunde hast, bis du eine Kaufentscheidung triffst. Müssen wir mal durchzählen. kann man ja mal bei der nächsten Anschaffung machen. Wo fängt das denn eigentlich an? Und diese Touchpoints sind nicht nur digital, sondern können ja auch Empfehlungen vom Kumpel sein, der dich erstmal darauf bringt. Aktuell ist bei mir nicht das Auto, sondern so das Thema Gravelbike. Habe ich auch gerade mit einem Geschäftspartner dazu gesprochen. Was ist denn das überhaupt? Ne? Und der ist jetzt dann eben auch in diese Recherche darüber eingetreten. Also ich quasi wäre auch ein Touchpoint, also da in der realen Welt, aber dann geht er natürlich auch in die digitale Welt und war jetzt auch bei einem Händler, hat er mir heute erzählt, wo er dann genau wüsste von, ich weiß gar nicht, was es gibt oder was das ist, bis zu einem konkreten Angebot zu einem Gravelbike. Und das war, also wir haben das erste Mal vor 3 Wochen dazu gesprochen, also da ist die Customer Journey, also diese Kundenreise von Interesse geweckt, über Recherchephase, Educate bis Activate, also im Angebot, war da halt dann 3 Wochen. So, das kann natürlich bei B2B-Produkten, gibt es auch eine Studie von Gartner, dass das, ich glaube, über 13,5 Monate ist so der Durchschnitt bei einem, da müsste ich nochmal nachgucken, aber ich meine 13,5 Monate im B2B, weil du natürlich da auch nicht die eigene Entscheidung halt, da waren wir schon bei Buyer Circle, den du im Unternehmen hast. Also ich selbst treffe nicht eine Entscheidung, dass wir uns hier was anschaffen über eine Software oder was auch immer, sondern ich muss ja auch nochmal Rücksprache in der Abteilung halten. Ich habe da noch andere Entscheidungsträger, Budget muss allokiert werden, die Anbieterauswahl ist dann nochmal, deswegen kann diese Customer Journey, die ist halt nicht einheitlich, um es einfach so zusammenzubrechen, kann halt länger sein, kann halt sehr kurz sein, aber teilt sich eigentlich in diese 3 Bereiche ein. Also ich werde darauf aufmerksam, ich informiere mich, ich gehe in die Recherche mit rein über Google und Co. oder Podcast und was es alles geben mag, was ich gerade schon erzählt hatte mit Tests und so, und gehe dann in die Anbieterauswahl, um dann eine Anfrage halt zu stellen. Und dann ist die Anfrage, kann ich auch, ist die Frage, brauche ich überhaupt einen Händler mit dazwischen, oder gehe ich halt digital direkt rein und kann das online konfigurieren und dann auch so bestellen. Bei einem Auto dann eben nochmal jetzt ein Spezialfall, aber in der Theorie wärst du ja glücklich gewesen wahrscheinlich und gesagt, Mensch, also kämst dann später dahinter mit dem Auto, das du dir da konfiguriert hättest. Genau, und das macht es für Unternehmen ja nicht leichter, weil ich muss an all diesen Touchpoints halt präsent sein. So, es gibt eben nicht nur die klassische Google-Suche, die man macht, und auch YouTube, hatte ich ja schon mal erwähnt, als zweitgrößte Suchmaschine der Welt, sondern auch ein anderes Thema wird immer wichtiger, und das ist das Thema Social Search. Was ist das nun wieder? Auch hier wieder eine meiner beliebten Zahlen und Studien. Es gibt 40% der Generation Z, also der jungen Leute, so wie du.
Danke, danke.
Sucht gar nicht mehr über Google, sondern sucht über TikTok und Instagram.
Da bin ich doch zu alt für.
Ja, ja, aber die Zahl trotzdem, also 40% der Generation Z geht nicht mehr auf Google, so wie wir alten Hasen das tun und gewohnt sind, sondern nutzt halt Social Search, also gibt in die Suchmaske bei TikTok etwas ein. So, und das macht es ja für Unternehmen nicht leichter, an all diesen Touchpoints präsent
zu sein. Das stimmt. Vor allem, wenn du bedenkst, dass du noch einige Unternehmen hast, die nicht mal eine mobilfone-optimierte Internetseite haben. Das sind ja für mich, sind das ja schon die Basics. Ne? Also wenn du dann so eine Seite siehst, da habe ich schon keinen Bock mehr, wenn ich ehrlich bin. Ne? So, und wenn du dann als Unternehmen das noch auf verschiedene Plattformen jetzt spreaden musst, ist ja irre.
Ja, wir reden ja also jetzt hier von der Customer Journey im Podcast-Verkaufsgespräch, aber auch das kann man wunderbar erweitern, eben hier zum Thema Candidate Journey. Also die gleiche Reise, die ein Bewerber auf sich nimmt. Und auch hier, wenn du eben auf einen Arbeitgeber aufmerksam wirst, guckst dir die Internetseite an und denkst, oh Gott, wie sieht das denn aus? Da, also total unmodern, dann kann das total das coole Unternehmen sein, aber du hast einfach keinen Bock, dich da zu bewerben mitunter. Das ist der Punkt, du bekommst ja gar nicht mit, weil du bekommst ja eben nur die hinten raus, die sagen, okay, du bist in meinem, Achtung, Fremdwort wieder hier, Marketing, im Relevance Set, also du hast eine Relevanz für mich als Anbieter aufbauen können, bekommst du gar nicht mehr mit, weil im Rahmen dieser Customer Journey, im Rahmen dieser Recherche, die ich gemacht habe, bist du rausgefallen, für mich als Anbieter oder für mich als Arbeitgeber, und du kriegst es eben gar nicht mit und wunderst dich ja nur, die Marktlage ist natürlich schwer, aber kriegst es eben nicht mit, weil weil ich als Kunde oder als Bewerber bei dir auf der Webseite gesagt habe, oh Gott, das sieht ja aus wie eben von ist alle andere als modern und da möchte ich überhaupt nicht anfangen, wenn ich nicht muss.
Stimmt. Wie wichtig ist das denn, wenn du jetzt sagst, du hast oder Generation Z macht hier viel mit TikTok und Insta. Die Inhalte, die du als Unternehmen produzierst, um den Kunden an dich zu binden, müssen die sich von oder müssen ja dann wahrscheinlich von Medium zu Medium auch andere Inhalte sein, ne? Du kannst ja jetzt auf TikTok nicht das Gleiche posten wie bei LinkedIn, wie bei Facebook und was auch immer. Das heißt, du musst ja wirklich zielgruppengerecht, plattformgerecht dein Content produzieren.
Absolut richtig. Und das ist genau die Herausforderung, weil das ist auch das, was ja in den Unternehmen gerade eine Riesenherausforderung ist. Wie kann ich eigentlich, also auf welchen Plattformen denn überhaupt? Und Insta habe ich jetzt nun mal gesagt, Insta und also TikTok habe ich mal eben als Beispiel genommen, weil das überhaupt nicht im Mind ist, weil das, was du ja sagtest, ja, bei vielen ist die Website noch gar nicht mit da. Oder man ist auf LinkedIn oder auf Insta, also auf den, oder YouTube oder die klassischen Geschichten.
Ja, genau.
TikTok, ja, wie vor 15 Jahren noch, ja, diese Social Media kann mal die Auszubildenden machen, hat ja eh keine Relevanz für uns. Deswegen habe ich ja gerade erzählt, dass dieses Thema Social Search gerade bei der Generation Z ein Riesenthema ist, das mit aufzuhaben. So, und jetzt eben genau das ist die Herausforderung, wie kann ich denn auf all diesen Plattformen und Touchpoints überhaupt relevant sein? Ist ja erstmal die Frage, ja, sind diese Plattformen relevant denn für mich? Nach wie vor, Insta ist halt auch ein riesen Business-Kanal mittlerweile geworden, oder mit Meta. Und der Content, der muss für die Plattform aufbereitet sein. Aber was ist der Content erstmal? Idealerweise hast du ja eine Story oder eine, nennen wir es Botschaft oder eine Nachricht, eine News, was auch immer, eine Produktinformation. Die muss ich natürlich unterschiedlich für meine Kanäle aufbereiten. Die funktioniert auf Insta, TikTok, erstmal mit Video und mit Short natürlich und mit Fotos, mit Bildern, funktioniert ganz anders als eben auf einem Blog, wo ich halt noch sehr viel mit Text arbeite, funktioniert logischerweise anders als auf YouTube, wo ich noch deutlich mehr mit Ratgeberinhalten arbeiten kann, funktioniert anders als auf einer Messe-Event, wo ich auch ja noch einen Flyer halt geben kann, also oder eben auf einer Messeseite, wo ich halt auch wir reden ja nur über die digitalen Touchpoints hier, muss ich mir halt im Rahmen dieser Customer Journey, im Rahmen dieser Kundenreise ja erstmal bewusst sein, wo informiert sich denn der Kunde zu diesen Themen? Was sind denn die Plattformen und welche Wettbewerber sind denn da, die da mitspielen? Und daraus abgeleitet, okay, wie kann ich denn da mit meiner Lösung, mit meinem Produkt denn da dazwischen kommen?
Ja, und ich finde, das machen wenige beziehungsweise wenige gut. Ne, ich sehe das halt relativ oft, also Insta nutze ich privat, LinkedIn wie also als Business Kasper, ja, halt beruflich. Ne, hier Bulli Parade oder hier Micha Bulli Herwig, der Business Kasper war da, glaube ich.
War das nicht der Brandner so, Kasper?
Da muss ich mal gucken.
Okay.
Da gibt's auf jeden Fall bei Insta relativ oft Inhalte, die ich persönlich völlig deplatziert finde. Ja, wo du sagst, okay, wenn du jetzt davon ausgehst, dass das Insta primär von jüngeren Menschen bedient wird, war das eine Ansprache, die war selbst für LinkedIn zu lame. Ja, so, und ich sag, wen soll das jetzt flashen? Was erhoffst du dir? Fandst du das jetzt so fancy, dass du da so ein Reel draus machst? Weil du junge Leute damit beeindrucken willst, weil dann ist das voll in die Hose gegangen. Und das wirkt dann echt immer wie gewollt und nicht gekonnt. Und das finde ich noch viel schlimmer, als gar nichts zu machen dann auf Insta.
Ja, das ist richtig, weil sieht man auch an Firmenaccounts, dass da gar nicht so eine große Followerschaft oder gar nicht eine große Reaction auf den Inhalten geht. Wir können nehmen mal Social Media, wieder ein Riesenthema, können wir auch nochmal eine separate Folge machen. Wie kann ich hier mit dabei sein? Ich finde halt ein wesentlicher Aspekt, weil du sagst, das ist ja die jungen Leute. Also nicht verwechseln, was ich gerade sagte, mit Generation Z nutzt TikTok und Social Search und nicht mehr Google wie wir etwas Älteren. Aber wenn du dir die Zahlen mal anguckst, dann sind zumindest auch hier wieder 37%. Ich habe das jetzt nicht vor, also die Zahlen, die ich im Kopf habe, also könnt ihr gerne mal hier fact-checken. Aber 37% der Leute sind schon über 35, die TikTok nutzen. Also Alter, jetzt ist eine Relation, aber es ist eben nicht nur, dass du da nur Teenies anfällst. Und und 20% sind da, glaube ich, bei TikTok über 45 Jahre alt.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, gut. Gut, dass du immer die geilen Zahlen hast, ja.
Ja, wie gesagt, das ist eben der interessante Punkt dabei, dass man meint, ja, Social Media, TikTok, weil man selber ja nicht nutzt, das ist halt für die Jungen. Oder auch Insta ist halt für die Jungen und LinkedIn ist nur für die Business-Leute. Auch Facebook hat nach wie vor noch eine unfassbar hohe Relevanz mit dabei. Und das meine ich ja nicht von sich darauf schließen, ja, ich nutze das nicht und wir sind ja alle im selben Alter, das nutzt schon keiner, sondern eben tatsächlich überprüfen, ja, wo sind denn Wettbewerber, wo ist denn mein Kunde, wie treten die da halt mit auf? So, und dann, um die Brücke zurückzuschlagen, eben, ja, wie bin ich an diesen Touchpoints auf diesen Plattformen halt möglichst authentisch? Und da muss man einfach im Kopf haben, wir können nochmal separat sprechen, sonst wird diese Folge halt sehr lang, dass die Ansprache, also, dass du, wenn du erfolgreiche Business-Konten anguckst auf TikTok, oder auch auf Insta, dann tun sich da, je nach Produkt natürlich wieder, aber dann musst du halt das klingt so einfach, aber dann musst du die Sprache eben da der Zielgruppe sprechen. Also wie dein Content da aufgebaut ist, ist nicht, dass ich ein YouTube-Video nehme, das so auf TikTok ballere, sondern dass ich in diesem, dass ich dafür halt schon eine andere Ansprache brauche. Ein Hook, also dass ich in den ersten 2 Sekunden eigentlich schon die Leute mit reinziehe. Und das, stimme ich auch zu, ist halt für ein Unternehmen hart, weil du da erstmal deine Corporate Identity, die du ja als Marketing halt hast, also ne, es muss alles von der Schrift halt hoch sein und muss halt seriös aufgebaut werden. So funktioniert halt TikTok
nicht. Genau.
Nicht. Wie gesagt, wir wollen es, genau. Und bei Insta ist halt ne mehr ja Inspiration, Unterhaltung. Auch da funktionieren Typen halt deutlich besser. Hatte ich glaube auch schon mal hier erzählt. Also dass du Einblicke natürlich gibst, aber dass du da eben vor allem einen Unterhaltungswert erstmal bietest und nicht versuchst mit der Bresche. Hier sind meine 5 Punkte, die ich jetzt rausbringen möchte, die total gut für mein Produkt sind. Sondern eben auch einfach erstmal eine Floskel, aber trotzdem ist da was dran, eben von deiner Zielgruppe ausdenken. Welchen Content will die denn dort haben? Wie wird der auf der Plattform rezipiert? Und dann eben die Herausforderung, wie bekomme ich das da hin? So, ich kann ja sagen, unser Ansatz, den wir als Agentur da verfolgen, ist, wir gehen von einer Longform aus. Also Longform bedeutet eben von einem langen Piece, beispielsweise von einem YouTube-Video. Ja. Video.
Ah, okay, ja. Und dann brichst du runter auf kürzere Clips, ja.
Ja, wir bereiten ein Thema vor. Ich mache jetzt mal ein fiktives Beispiel, aber wenn wir Wohnwagen zum Beispiel dort präsentieren wollen, würden wir uns natürlich eine Story für diesen Wohnwagen überlegen und können dann über Ratgeber halt mit reingehen. Die 5 schönsten Campingplätze alles jetzt gesponnen, aber
Castrop-Rauxel.
Die 5 schönsten in Castrop-Rauxel, da müsst ihr unbedingt hin. So, und eben nicht, Mensch, hier sind die 5 Produktfeatures. Kann ich auch halt haben, aber ich kann es nicht nur machen, brauche halt diesen Plan. Und dann gehen wir halt hin, produzieren eben ein Stück über diese 5 schönsten Campingplätze in Castrop-Rauxel. Und brechen das dann eben für die Kanäle, brechen runter ist vielleicht auch falsch, adaptieren das dann für die entsprechenden Kanäle. Weil aus diesen 5 schönsten Campingplätzen, wenn ich es als Video aufgezeichnet habe, kann ich mein YouTube-Video erstmal. Ich kann das Ganze aber auch als Blog aufbereiten und hier sind die 5, ne, und kann die Inhalte, die ich im Video habe, mit dem Video sogar, kann ich das auf der Webseite spielen, als Ratgeberseite. Ich kann darum, kann das natürlich dann noch verlängern oder habe verschiedene Punkte, die in dem YouTube-Video dann gar nicht mit drin sind, die ich aber trotzdem mitproduziert habe, weil im Vorfeld gehe ich ja darauf hin und gucke, was interessiert denn also welche Themen gibt es denn da? Also scoute die vorher und lass dann jemanden miterzählen. Und wichtig ist hier auch noch die 3 Sachen. Oder stell das Produkt halt dann doch vor und daraus kann ich halt dann ganz viel Content machen, der für die einzelnen Kanäle entsprechend adaptiert werden kann. Also ne, hier 3 Dinge, wie ich einen Campingtisch dort aufbaue. Du bist ja Camper. Wäre ich mal besser bei dem Gravelbike-Ding geblieben, aber was auch immer euch Camper da interessiert. Wie kriege ich mein Bier auf? Und wie kriege ich den Jägerzaun um meine Parzelle?
So ist es doch. Wie komplex ist das Ganze jetzt für dich als Agentur quasi, die verschiedenen Plattformen zu screenen, zu scouten? Das heißt, du musst ja permanent up-to-date sein, ne, was A, die Technik angeht, die IT angeht und B aber auch, was die neuen Formate angeben, wie jetzt YouTube Shorts, das gibt's ja jetzt auch noch nicht so lange, das ist ja noch relativ frisch, glaube ich, ne? Was ja im Prinzip das Reel von YouTube
genau,
ist.
Genau, richtig, richtig.
Sozusagen. Wie schnell muss man sich auf die neuen Formate einstellen? Kannst du dir das überhaupt erlauben, als Unternehmen ein Format nicht zu bespielen?
Naja, Format ist ja schon mal eine gute. Das hilft mir ja erstmal, wenn ich ein Format und also Regelmäßigkeit ist halt ein wesentlicher Punkt, gerade für Social Media. Wenn ich da nur 2, 3, 5 Dinge mit reinhaue und habe dann Ziele, ich möchte da wachsen und meine Zielgruppe erreichen, dann kann ich es auch lassen, weil, also es sei denn, ich mache paid, also bezahlt Maßnahmen, dann brauche ich auch gar keinen organischen Traffic. Ist halt, kann ich ja immer machen. Also ich brauche keine PR, ich kann halt eine Anzeige schalten. Ich brauche kein YouTube, ich kann halt einen Kinospot halten und so weiter. Wenn ich das halt, deswegen erstmal diese Unterteilung zwischen paid und organisch und wenn ich es organisch bin, brauche, dann muss ich es regelmäßig haben. Und dann sollte man sich logischerweise mit den Plattformen halt beschäftigen. Was ich meine, wie funktionieren die denn? Ich gucke mir Beispiele an, die gut funktionieren von größeren Kanälen und nehme mir dort halt Sachen mit und kann das ja auch mitunter adaptieren. Wie gesagt, da ist die größte Herausforderung, ist eher, also gar nicht, also natürlich ist das eine Herausforderung, weil alle diese Plattformen ihre eigenen Regeln und Zielgruppen haben und trotzdem, wie du es gerade sagtest, auch Überschneidungen haben. Ne? Also so das 9-16-Format, das dann unter, 30 Sekunden, bei YouTube Short ist es ja eine 60-Sekunden-Grenze, sind ja schon mal diese 9-16-Spots, kann ich halt einsetzen. In einer höheren Frequenz als jetzt ein großes, elaborierte Reportage über die 4 Campingplätze. Sondern hier sind ja, meine genau. Top hier und so weiter. Mhm. Und wenn ich diesen Content halt habe, dann kann ich ihn dort ausspielen und dann kriege ich ja auch Daten darüber, wie funktioniert denn dieser Content. Und ja, du musst dich halt damit beschäftigen, da führt kein Weg drum, als Agentur oder auch als Unternehmen. Und der zweite wichtige Punkt ist, jede Plattform hat so die eigenen Gesetze, um da mitzukommen, weil da passiert halt ja auch total viel. Shorts war ja auch ein schönes Beispiel. Also es gibt es schon ein bisschen länger, aber es kommt halt rüber, ist nicht, weil YouTube das erfunden hat, sondern eben, weil TikTok quasi angefangen hat mit den Kurzvideos, dann ist das in die Reels mit reingegangen bei Insta und YouTube hat dann mitgezogen und gesagt, Mensch, ich muss hier die, wir machen das Ganze halt mit Shorts. So. Und es wird nicht weniger komplex, all diese Touchpoints im Auge zu haben. Online wie offline und wie gesagt digital kommt halt noch groß mit dazu.
Crazy.
Ja.
Echt?
So, deswegen.
Muss man mögen.
Muss man mögen. Aber wie gesagt, eigentlich, mal abgesehen von der, also dass die Kanäle ihre eigenen Regeln haben, ist ja immer schon so gewesen. Es sind halt nur noch mehr Kanäle mit dazu gekommen. Ne?
Und mehr Regeln, ne? Dass du jetzt einen Kanal hast, der verschiedene Formate. Oder wo du verschiedene richtig. Formate bespielen genau. musst.
Aber auch hier wieder zurückgegangen, ein Pressetext, eine PR-Meldung muss anders aufgebaut sein als eine Anzeige oder ein Advertorial, weil ich da deutlich werblicher werden kann, um es mal sowas vor ein paar Jahren waren. Und jetzt hast du eben diese ganzen Kanäle, die noch mit dazukommen. Jetzt kommt noch KI mit dazu, also auch, dass die Content-Erstellung da nochmal windet und sich da auch wieder einiges verändert. Sprich, das im Fokus zu haben, da brauchst du schon Manpower und Gehirnschmalz, was da reinguckt. Deswegen glaube ich auch übrigens, dass das nach wie vor ein Thema wird, was du nicht so einfach automatisieren kannst, auch wenn die Content-Produktion, unser Ansatz ist da eben von der Longform runterzubekommen, sicherlich ein Ding wird, wo du halt mit KI eher unterstützen kannst, als genau, wie sieht denn meine Kanalstrategie aus? Weil da muss halt immer nach wie vor noch denken, was sind denn überhaupt die Themen, die ich da halt habe? Also hier Themen, die Campingplätze. Und das aber nochmal ins Unternehmen reinzutragen, da waren wir auch schon mal drüber. Da hatten wir, warum machen die denn das und das? Also warum machen die denn jetzt, ich will ja einen Wagen hier verkaufen, als Vertriebler von so einem Campingwagen. Was machen die jetzt hier die 5 Campingplätze in Castrop-Rauxel? Wir verkaufen ja gar keine Campingplätze in Castrop-Rauxel. So, das ist natürlich auch nochmal im Unternehmen halt eine Geschichte, wo du ja auch noch für werben musst. Warum sieht das denn halt hier so aus?
Damit der Vertrieb es versteht.
Der Vertrieb es
wolltest du sagen.
Genau, wenn wir am Anfang sind. Im Marketing schmeißt auch nicht nur das Geld raus, weil sie da ein schönes Wochenende im schönen Castrop-Rauxel verbracht haben.
Ja, genau, ne? Ja. Für mich ist dieser Podcast auch eine Art Therapie tatsächlich, ja.
Ja, gerade das Nachgespräch gleich wieder. Das geht ja hier noch stundenlang weiter.
Ich leg mich gleich auf die Couch, ist, genau.
Reden wir mal wieder hier über Tintenkleckse. Ja, aber wie gesagt, so mal zum, jetzt haben wir groß auch über Social Media gesprochen, wollte ich eigentlich gar nicht so, weil das ist auch ja nochmal ein Thema, also über Insta, TikTok und Co. Kann man auch mit reingucken. Weil, wie gesagt, für meinen Wrap-Up eben zu gucken, ja, oder mein Tipp eigentlich, so wie geht man halt vor und wie kriegt man halt diese, also wie geht man vor, was sind denn die Themen, die, also vom Content auszukommen, was sind denn die Themen, die meine Zielgruppe interessieren und nicht, was sind denn die Themen, die meinen Vertrieb interessieren, nämlich hier die Produktfeatures mitunter zu haben, sondern eben erstmal diese Recherchephase, da präsent zu sein, dass ich da ins Relevance-Set nochmal mit aufgenommen werde. Und das mache ich eben mit gutem Content, den ich dann für die einzelnen Kanäle, für die einzelnen Touchpoints, so muss man es ja sagen, aufbereite. So, das in a nutshell, wie ich die Customer Journey halt bearbeite. Und mein Ding auch noch, klassisch ist die ja so aufgebaut, man kommt von der Awareness-Phase, was ich gerade schon erzählt hatte, und geht dann erst im Produkt hin. Ich würde immer empfehlen, da mit dem Vertrieb halt zu starten und dann erstmal die Themen zu finden, die sehr nah an deinem Produkt sind. Also nicht eben, ich mache jetzt hier groß nur Marke erstmal, das kommt natürlich drauf an, wer ich bin als Unternehmen, aber gerade so als KMU, dass ich eben von meinem Produkt starte und von da aus, also von hinten nach vorne die Customer Journey durchplane. Was sind Kaufentscheidungen, was sind wichtige Punkte und dann was passiert eigentlich davor in der Recherchephase? Welche Informationen braucht ein Kunde? Welche hat er schon? Wie holt er sich her? Wie ist mein Wettbewerb dort positioniert? Das ist auch noch ein wesentlicher Aspekt eben, wie ich diese Customer Journey aufziehen würde, nämlich vom Produkt weg und dann eher nach oben. Nicht von so, wir machen erstmal die schönen bunten Awareness-Themen und dann gucken wir mal am Ende, was dabei rauskommt.
Sehr geil. Das war jetzt nochmal ein schönes Geschenk von dir. Das hier nochmal mitzugeben. Eine Frage hatte ich noch. Wie ist das, wenn du die, oder andersrum, die Customer Journey ist ja im Prinzip auch dafür da, um Vertrauen zu erzeugen, in die Marke, in die Dienstleistung, ins Produkt, in whatever. Was ist denn, wenn du das jetzt sehr stümperhaft anstellst? Sorgt ja genau für das Gegenteil, dass du sagst, boah, das war ein grottiges Reel oder grottige Präsenz hier auf Medium XY. Wie kriegst du mit, dass du aus dem Kreis des Vertrauens geflogen bist, quasi als Unternehmen? Gar nicht, oder?
Ja, wie gesagt, du bekommst es ja erstmal mit, dass du keine Anfragen halt damit erzeugst, aber du kannst dir natürlich zigtausend Metriken angucken im jeweiligen Kanal. Da wird es wieder komplexer. Wie performen denn welche Content-Stücke? Hatte ich ja gerade schon mal so angedeutet, eben um zu gucken, wie ist denn Content eigentlich in dieser Zielgruppe aufbereitet? Und auch da wieder, das kannst du halt im Vorfeld auch nicht wirklich planen. Weil auch wir machen manchmal Sachen, wo man denkt, boah, das ist ja total geil, das muss ja funktionieren. Ne? Und dann stellst du es online und sie sagen,
okay,
funktioniert gar nicht. Oder funktioniert halt total zeitverzögert. Gibt's halt auch Fälle, die wir da eben da haben. Das ist halt eben so ein bisschen dir, ja, du bist ja da einem Algorithmus auch ausgeliefert. Jetzt sind wir aber wieder bei Social Media eben erstmal Marke aufbauen. Wie kann ich da meinen Kanal mit aufbauen und Vertrauen aufbauen? Ist halt vorerst erstmal eine Regelmäßigkeit hinzubekommen, aus meiner Sicht. Und das machst du am besten mit einem Format. Warum? Ein Format hilft dir halt, deine Prozesse zu organisieren. Dann kannst du auch Vergleichswerte machen. Okay, das hat so funktioniert, das hat also so funktioniert. Also Format von der Produktion her. Wenn wir jetzt bei meiner hier Kaspar Brauxel, dann machen wir eben die schönsten Campingplätze noch von Erkenschwick, was es da noch alles gibt. Und dann sehe ich ja, okay, das resoniert null. Dann muss ich halt irgendwann dazu kommen und sagen, ja, aber Leute, warum funktioniert das nicht? Ist das Thema dann doch nicht relevant? Ist es die Art, wie der Content gemacht worden ist? Weil, ich habe ja auch gerade schon erzählt, das funktioniert am besten eben auch, also nicht nur am besten, aber auch gerade mit Personen halt immer mehr, dass ich da eben jemanden sehe und interagiere und dass es nicht so glatt gebügelt ist, weil ich auch unterhalten werden möchte. Warum funktioniert ein Blogbeitrag nicht? Warum rankt ein Blogbeitrag nicht, um mal von Social Media wegzubekommen? Also ich habe auch für jeden Kanal ja Metriken, die ich auswerten kann. Zig. Von Absprungraten auf dem Blog bis eben Verweildauer. Ich kann auf YouTube eben gucken, wie viele Leute gucken mein Video überhaupt an. Also neben Klicks auch, wie wird das durchgeguckt und so weiter und so fort. Das macht es natürlich nochmal eben komplexer, da einen Überblick zu behalten. Und dann kannst du halt sagen, okay, das hat irgendwie aus irgendeinem Grund nicht funktioniert und dann passt es halt an Und ja, da gibt es halt nicht den Kardinalsweg am Ende, um zu sagen, so, Mensch, ja, hier ist Content Piece A, das läuft halt so mit runter und dann passiert schon X. Aber generell lieber ein schlechtes Reel mit dabei haben,
als
gar kein Reel und und den Kanal halt hinterzulassen, wenn er denn eine Relevanz für deine Zielgruppe hat. Es gibt ja nach wie vor noch zig Kanäle, Geschäfte auch, wo du über Network Marketing oder den klassischen Vertrieb halt oder Partner oder was auch immer halt mit interagieren kannst. Also, ja, das gilt halt erstmal zu prüfen. Kann ich das überhaupt leisten, authentisch, regelmäßig und relevant auf dieser Plattform halt zu sein? Habe ich dafür interne Kapazitäten? Habe ich dafür Budgets? Gibt da so die Faustregel, ist auch nicht von mir, aber eigentlich, du müsstest pro Kanal eben einen Mitarbeiter haben, haben die wenigsten KMU, ne, die sich um jeden Kanal halt kümmern. Aber das so vom Mindset mal dahinter zeigt, glaube ich, was du da alles mit bewirken kannst. Weil, wie gesagt, auch da ist ja, jede Marke wird halt eine Medienmarke oder ist das schon geworden, ob sie will oder nicht. Und du musst halt du musst dich möglichst weit breit aufstellen, damit du in diesem Relevance Set, also bei der Customer Journey, in der Recherche deiner Kunden mit auftauchst.
Sehr, sehr cool. So.
Ja, das, ich glaube, von der Zeit auch eine der längeren Folgen. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall nochmal dann die Tage in den nächsten Folgen über Social Media und Co. nochmal sprechen, damit einzutauchen, auch aus einer vertrieblichen Sicht. Wie nutzt man das? Wie kann man das nutzen? Wir hatten das ja schon mal mit LinkedIn hier gemacht. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Abo da. Drückt die Glocken, die es irgendwo zu droppen Glücken gibt. Lasst die Sterne da und folgt uns auf den Touchpoints.
Und vor allem schreibt uns eure Fragen, wenn ihr denn welche habt zu Social Media, dass wir die in den nächsten Folgen dann auch direkt mit einbinden können.
Das auch. In dem Sinne, haut da rein und bis
schöne Woche.
Das war Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Eine Produktion von Content in Motion. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.